Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Server, Technologie.
Goneo, build it up.
Der Podcast von Goneo.
Turn my dreams into reality, oh yeah.
Hallo und willkommen, hier ist Episode 122, Anfang April 2025. Mein Name ist Markus, einer der Hosts hier. Mit mir Sarah im Webhosting, Webmacher und Webworker Podcast, powered by Goneo.
Hallo allerseits.
Gerade wo wir das jetzt am Wochenende aufzeichnen, kommt eine recht relevante News. Ja, schon. Eine Firma von Musk kauft eine andere Firma von Musk. In diesem Fall kauft XAI X, also X.com, das frühere Twitter.
Klingt wie Merger, oder? Vielleicht damit 1 plus 1 nicht nur 2 ist, sondern 3. Übersummativität und so.
Ich glaube, das könnte man so vermuten.
Um wie viele Milliarden Dollar reden wir hier?
Also, XAI soll 80 Milliarden Dollar wert sein. X.com 45 Milliarden. Aber man muss ja 12 Milliarden Schulden eigentlich noch abziehen.
Elon Musk hat Twitter damals für 44 Milliarden gekauft. Das war Ende 2029.
Ja, und dann war da ziemlich viel Chaos. Da gingen ja die ganzen Entlassungswellen los, dass Leute per Mail gefeuert wurden. Das war so die Blaupause für das heutige Doge, ne? Wo die ganzen US-Regierungsbeamten Mails bekommen nach dem Motto, schreib mal bitte auf, was hast du letzte Woche gemacht? 5 Bullet Points. Und wenn du nicht antwortest, dann betrachte dich als entlassen. Ist nicht zum Lachen, ne? Also ist aber trotzdem damals bei Twitter so gelaufen, im Übergang zu der umbenannten Firma X.com dann.
Man sagt ja, dass X.com heute nicht so besonders gut dasteht finanziell. Die 12 Milliarden Schulden sind ja noch da.
Ja, es muss also schon ein paar Geldgeber geben, also die auch bei X.com da noch drin sind. Die werden sich nicht nur deswegen beteiligt haben, weil sie X.com oder Twitter so gut finden, sondern weil sie sich was von der Nähe zu Elon Musk erwarten. Und Elon Musk hat halt eine große Nähe zum US-Präsidenten.
Sinn macht das eigentlich schon, oder? In X.com ist ja die KI schon integriert. Ja, Grok meine ich, vielleicht eine Reaktion darauf, dass die Übernahme von OpenAI nicht geklappt hat. Die haben ja wirklich gekämpft. Nun ist halt die gemeinsame Datenbasis von X und Grok ein wertvolleres Asset geworden, vielleicht.
Grok, also insbesondere Grok 3, ich benutze das selber oft, ehrlich gesagt. Das ist schon ein gutes Modell.
Ja, das stimmt, finde ich auch.
Ist halt die Frage, wie geht's mit Grok weiter? Also inwieweit wird die KI kaputt gemacht, damit sie keine unliebsamen Antworten mehr gibt? Also unliebsame Antworten im Elon Musk'schen oder im Magazine oder so.
Jetzt geht's bestimmt wieder rund auf LinkedIn, oder?
Da kannst du drauf wetten. Ich denke mal, der Deal wird vor allem aus Investment-Sicht diskutiert, aus finanzieller Sicht diskutiert, ob man da jetzt Aktien kaufen soll. Es gibt ja viele Leute, die das verfolgen, die sich die Unternehmen sehr, sehr genau angucken, also auch die Geschäftsberichte, Quartalsberichte und die Analystenkonferenzen damit verfolgen. Wird vielleicht auch politisch diskutiert, weil X ja nun eine sehr, sehr große Reichweite immer noch hat, sagen wir mal so. Von der Sache her ist das jetzt vielleicht kein so überraschender Move. Ich meine, das war doch eh schon eins. Beide Firmen werden kontrolliert von Elon Musk. Ob das jetzt alles verändern wird, ich kann es mir nicht vorstellen.
Wäre halt schade, wenn Grok kaputt geht.
Ja, das kann aber auch passieren oder hätte passieren können, wenn die Firma getrennt geblieben wären.
Stimmt.
Und was macht OpenAI inzwischen?
Sie haben ein neues Feature rausgeworfen. Man kann nun bessere Bilder machen. Und Comics. LinkedIn war Ende letzter Woche voller generierter Comics. Das ging mit DALL-E ja sowieso schon. Nun kann das auch das GPT-4o-Modell und die Ergebnisse sind realistischer.
Also nicht nur Comics, DALL-E, wie gut sind denn die Ergebnisse? Was würdest du denn sagen?
Sehr nah an der Realität. Auf irgendeiner IHK-Veranstaltung hat ein Redner auch gleich gesagt, man müsse ChatGPT 4.0 nun eine andere Risikokategorie einteilen. Das bezieht sich auf den Euro AI Act. Es ist nicht mehr unbedenklich, sondern hat ein höheres Risiko, weil man damit Deepfakes machen kann. OpenAI hat dazu gesagt, es gebe mehr Freiheiten für die User, also weniger Leitplanken.
In Grok war mit den Bildern noch weniger Zensur, oder? Kam mir zumindest immer so vor.
Ja, sieht so aus, als würde OpenAI in die Richtung gehen. Das gesellschaftliche Klima in den USA scheint das jetzt zuzulassen. Man sollte vielleicht erwähnen, dass in die Bilder eine Kodierung eingefügt wird. Es gibt da auch einen Standard. C2PA heißt dieser Standard.
Ich habe gelesen, so Hakenkreuze, NS-Symbole darfst du jetzt auch mit OpenAI generieren. Das war zumindest eine Aussage direkt von OpenAI. War es Altman selber? Weiß ich nicht genau. Weil die Begründung ist dann immer, das kann ja auch für die Bildung benutzt werden. Also man möchte ja zeigen, welche Symboliken da verwendet worden sind und wie der ganze Nationalsozialismus so propagandamäßig funktioniert hat, dann kann man das schlecht aussparen. Das ist immer so die Begründung. Also muss man eben auch diese Generierungen zulassen. Ich habe jetzt selber ein bisschen gerade im Playground ausprobiert. Da kam aber oft, wenn ich so haben will, Hakenkreuze mit NS-Symbole mal ausgeben, bitte mal ein Bild machen damit. I'm sorry, I can't assist with that request. Also ich kann keine Inhalte erstellen, die gewaltverherrlichend, diskriminierend sind oder Hass verbreiten. Das ist so die Standardmeldung, wenn da eine Blockade drauf ist. Dann geht es auch noch weiter, wenn du Fragen zu historischen Themen hast, helfe ich dir gerne auf eine respektvolle und informative Weise weiter.
Ich denke, gegen NS-Symbolik und Nudity ist ChatGPT 4.0 schon abgesichert, zumindest hier in der Euro-Version. Ob das Feature in der kostenlosen Web-Version enthalten ist, weiß ich gar nicht. Das steht nirgendwo. Es war aber auch zu lesen, dass der Ansturm so groß war, weil alle natürlich rumprobiert haben. Deswegen haben sie die Kapazität gebremst.
Ja, ich dachte ja auch, dass die Bildergenerierung von Korg ist da weniger zimperlich, aber sie auch da. Auch da verweigert die KI den Dienst bei so eindeutigen Prompts. Man kann sich da so ein bisschen rantasten, so ein bisschen Prompt Engineering machen. Das sagt man heute gar nicht mehr, ne? Also es gab mal eine Zeit, da haben wir alle Stellenanzeigen gesehen, $150,000 pro Jahr für richtig gute Prompt Engineers. Ich denke, die Zeiten sind vorbei. Jetzt geht es wirklich darum, dass man halt Data Scientist ist oder so. Aber ja, ich habe es jetzt nicht weiter ausprobiert, inwieweit man da die KI so weit triggern kann, dass sie dann doch mal Nudity ausspuckt oder NS-Symbole ausspuckt.
Ich denke, die Leute, die explizite Bilder generieren, nehmen ohnehin Open-Source-Modelle, die man selber hosten kann. Und dann wird es Anbieter geben, die darauf aufbauen. Also du kannst alles an Bildern KI generieren. Immer wieder interessant finde ich nur, dass sich alle an OpenAI orientieren. Die Qualität an sich kennt man aber auch schon von anderen Tools. Kannst du Sora im Playground auf OpenAI ausprobieren?
Nee, das geht nicht, habe ich nicht gefunden. Also zumindest nicht in meinem Account. Ich muss auch dazu sagen, ich bin API-Nutzer bei OpenAI, also Plattforms OpenAI. Vielleicht geht das nur mit den Abos. ChatGPT Plus, ChatGPT Pro. Die kosten halt auch 20 oder halt die Pro-Version $200 im Monat. Das ist schon Geld, ne? Wobei der Unterschied ist da auch, in Plus kann man nur Videos mit 720er Auflösung erstellen.
Es gibt so viele Videogenerierungstools inzwischen und unrealistisch sind die auch nicht alle.
Klar, irgendwoher müssen ja die ganzen KI-generierten Bilder und Videos da kommen, die man auf Social Media hat. Wie nennt man das Zeug?
AI-Slop?
Ja. Ja, genau. Also ich habe den Begriff vor kurzem erst gehört. Ist wohl gut für Leute, die damit Einnahmen auf der Plattform erzeugen. Also das sind ja schon so Darstellungen, ne? Wenn man da so eine Person liegen sieht, die sich so ein bisschen auf dem Boden bewegt und dann wachsen plötzlich so irgendwelche Tentakel daraus. Also irgendwie weird, ne? Weird. Ja, und also ist dann Slop, KI-Slop, AI-Slop.
Und wir, wenn wir mal was posten, haben 300 Views für ein Reel.
Tja, Schicksal. Hm? Ist halt so. Müssen wir vielleicht auch mal so ein Server-Weitwurf machen, hier draußen auf dem Hof. Dann machen wir ein Event draus, filmen das und gehen viral.
Eine Anspielung auf die Social-Media-Aktivitäten der Veranstalter vom Cloudfest.
Ja, das bringt bei denen so 30.000 Views auf Insta.
Wie viele haben wir mit dem Podcast-Promo auf TikTok?
Puh, ich trau's mir nicht zu sagen, knapp 300.
Oh, wow, und auf Insta?
30.
Wird immer schlimmer, Faktor 1000 beziehungsweise Faktor 100, wenn wir hier was machen.
Ja, es muss sich im Bild halt was bewegen, dann geht das schon. Also, wirf einen Server.
Dann müssen wir tanzen oder so rangehen wie Tech Unicorn. Kennst du die?
Ja, macht Tech-Memes auf Insta, die meinst du, ne?
Ja.
Hat angeblich bei Google gearbeitet, also steht halt hier in ihrer Bio oder der erste der erste Post, den man oben anpinnen kann, der ist das erste Reel, legt das nahe. Sie bezeichnet sich jetzt als Digital Nomads. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Also ich kenne sie wirklich nur hier als Tech Unicorn. Sie geht da oft zu solchen Tech-Events und trifft da auch mal Jensen Huang, den CEO von Nvidia, macht dann halt ein kurzes Reel. Hat aber auch mal was Längeres geschrieben auf Instagram in so einem Kommentar über die South by Southwest, war ja vor kurzem. Unter der Fragestellung, lohnt sich das, wenn man so hingeht? Ja, das Ticket, schreibt sie, kostet bei der South by Southwest 2.000 Dollar. Ist es das wert, fragt sie. Ihre Antwort, vielschichtig, depends, ja. Da gibt es wohl so Side-Events, die bringen es nicht so, sagt sie, wenn ich sie so richtig verstehe, zumindest nicht für Creators oder Entrepreneurs. Die offiziellen Events, da sagt sie jetzt wirklich, are incredible learning opportunities, also die großen Keynotes und so weiter. Und dann gibt es nicht so offizielle Events, die inoffiziellen Events, die sind dann wohl auch nicht auf dem Festivalgelände, sondern außen herum. Da machen die einen oder anderen Unternehmen da etwas. Und das wäre der wichtigste Return on Investment, sagt sie. Käme nämlich durch dieses unofficial Ecosystem zustande. Also, was soll man machen? Vorher die Side-Events gut recherchieren, das priorisieren, schauen, wo gibt es hohe Kontaktwahrscheinlichkeiten und wo finde ich Gespräche, wo habe ich Gesprächschancen. Also man soll auch diese Gespräche live planen. Das musst du vorher klar machen. Also planen, on-site planen, damit man da mal reden kann. Und als Ergebnis sagt sie, sie hätte so drei High-Caliber-Talent-Managers getroffen. Drei in dieser Zeit halt, wo sie da war, auf der South by Southwest. 5 Business-Partnerships jetzt in Aussicht und 10 neue Freunde aus dem Kreis ihrer Follower gefunden, die also zu richtigen Friends geworden sind. Also nicht nur so ihr folgen, sondern die waren halt auch da und jetzt kennt man sich und kann halt miteinander arbeiten. Alles in allem würde das für die nächsten 12 Monate reichen. Und noch ein Tipp, wer die Chance hat, auf Firmenkosten dahin zu fahren, sollte das machen, schreibt sie. Ja, klar, dann ist das immer gut.
Also es geht also doch, Tech auf Social geht, meine ich. Oder wir überlegen ein anderes Target. Wir können nicht von Event zu Event reisen. International schon gleich gar nicht. Wir könnten unsere Mastodon-Präsenz ausbauen. Vielleicht ist da ja mehr unsere Zielgruppe.
Ja, ich schaue mir das auch zurzeit genau an, aber ich weiß nicht, insgesamt fehlt mir ein bisschen die Usage. Also es reagieren ja die anderen Social Networks nicht so auf uns, ne? Die Algos springen nicht an. Und bei Mastodon Social, gerade auf diesem Server Mastodon.social, wo wir auch den Account haben, ist es auch nicht anders. Man sieht da ganz, ganz wenig Reaktionen und die Views kann man ja nicht so sehen. Wir haben auch jemanden im Team bei Goneo, der es ganz stark befürwortet. Hey, mach Mastodon. Aber was mich ein bisschen abschreckt, ist der Moderationsaufwand. Okay, das kriegt man gebacken. Aber es wird auch dann mal vorkommen, dass jemand Material postet, das wir nicht haben wollen. Da kann man jetzt sagen, okay, ist halt liberaler, aber da hat man das Problem, da ist halt ein urheberrechtlich geschütztes Foto aus irgendeinem Film, irgendeine Disney-Figur oder so, ne? Ist dann irgendwo in einem Post und dann kommt böse Post von einem Disney-Anwalt. Weil als Serverbetreiber unter dieser Domain bist du erstmal verantwortlich. Aber eine Chance wäre das schon. Momentan, wie gesagt, sind wir mit einem Account auf Mastodon.social.
Und es ist Open Source, genau wie unser Instant Messenger Server. Ich glaube, wir reden da zu wenig drüber.
Ja, stimmt, das wissen viele noch nicht. Wir promoten viel. Hier, wenn wir darüber sprechen, Hosting, Domains ab und zu, E-Mail vor kurzem, weil E-Mail ist das, was die Leute momentan, also wir sind ein richtiger Run auf E-Mail.
Die User wollen weg von Freemail, gerade von amerikanischen Anbietern, was ich so sehe. Man weiß ja nicht, was da wird.
Ja, und den meisten ist doch eine eigene Domain dann wichtig. Also man möchte halt nicht an seinen Firmenwagen schreiben, irgendeine Freemail-Domain oder so. Also da gehört sich schon dazu, dass man eine eigene Domain hat. Es gibt Konkurrenten von uns. Wenn man fragt, wo kommt denn jetzt der Hype her? Diese Konkurrenten zwingen ihre Kunden zu einem amerikanischen Big Tech. Ich sage die Namen jetzt nicht. Es gefällt aber nicht jedem. Diese Konkurrenten wollen, dass die E-Mails bei diesem, ne, was normalerweise in einem Hosting-Paket mit drin ist, das wird jetzt rausgelöst und es soll so sein, dass die E-Mails da bei Big Tech gehostet werden in USA. Und das ist der Stand des Anstoßes. Da musste auch jede jede Mail einzeln, also jede Mailadresse einzeln bezahlen, wenn ich das richtig sehe.
Vielleicht, weil die Konzernmutter in den USA das will.
Klar, das spielt wahrscheinlich die wichtigste Rolle. Jetzt gerade so in dieser Diskussion um Handelsstreits und wie geht die Präsidentschaft dort, die Regierung mit den Big Techs um oder überhaupt mit Technologieanbietern um? Was verbietet sie alles? Wo müssen die ihre Daten abliefern und so weiter?
Gut, dass wir mit Goneo hier konzernunabhängig sind. Wir hosten E-Mail übrigens in Deutschland und zwar ausschließlich.
Genauso ist es übrigens mit unserem Chat-Server, weil wir gerade das angerissen haben. Wir nennen das Produkt Goneo Instant Messenger. Und die Idee ist dabei, dass man einen eigenen Server im sogenannten Matrix-Netzwerk betreibt. Das klingt jetzt wie diese Film-Trilogie, gibt es drei, ja? Also hat damit, was weiß ich, vielleicht hatten die mal gedacht, okay, wie nennen wir das, nennen wir es Matrix? Nein, also Matrix heißt das Netzwerk. Das ist Open Source. Wir richten einen Server fertig ein. Man muss als Admin dann nur noch Teilnehmer dazufügen. Also man managt als Inhaber dieses Vertrages und als Betreiber dieses Services fügt man dann die Teilnehmer hinzu, managt die Teilnehmerliste. Damit meine ich jetzt die Nutzer, die über diesen Server mit einem eigenen Account chatten können.
Ich denke, für Kunden, die einen sicheren Chat brauchen, wäre das Produkt gut. Also Firmen oder auch Vereine, Verbände sollten mal darüber nachdenken, ob sie wirklich mit den Messengern von Meta weiterarbeiten wollen. Es gibt Alternativen. Goneo Instant Messenger ist eine.
Yes, und ein paar Sachen wollte ich noch dazu fügen. Die Produktvarianten unterscheiden sich. Wir haben drei Stück, die unterscheiden sich in der Anzahl der möglichen Slots, also wie viele Teilnehmer können da drauf, wie viele User können da inkludiert werden, also die wirklich über diesen Server dann chatten und ob man mit anderen Servern im Matrix-Netzwerk Kontakt aufnehmen kann. Welchen Client man da jetzt verwendet, das ist jedem selber überlassen. Es gibt sehr, sehr viele. Der bekannteste Client für das Endgerät, also die Anwendung für das Endgerät, ist Element. Element gibt es für Windows, für iOS, für Android und auch für Linux und macOS. Also das ist wirklich so, Element ist ziemlich gut verknüpft mit dem Matrix-Netzwerk. Matrix, ja, genau.
Also Matrix ist das Netzwerk und stellt das Kommunikationsprotokoll zur Verfügung. Für dieses Netzwerk und das Protokoll gibt es eine Reihe an Clients, also Apps für Smartphones oder auch für Windows und Linux, auch für den Mac. Die Übertragung ist verschlüsselt.
Ja, und man kann neben Text schreiben auch Audio- und Videochats machen. Das funktioniert sehr gut. Wir schreiben einen Link hier mit in die Shownotes. Im Prinzip braucht man auch wirklich nur eine Domain bei Goneo. Damit ist ein Vertragsverhältnis mit Goneo begründet und dann kann man auf das Kundencenter zugreifen und dann kann man auch einen Instant Messenger als Option dazu buchen auf Monatsbasis. Man kann einschalten und ausschalten, so im Rhythmus 30 Tage, wenn ich es mal so verkürzt sagen möchte. Klar, diese Option kostet extra, also je nach Umfang der Userliste, auch nach dem Umfang des Speicherplatzes, den man dann nimmt, also die geteilten Dokumente, die man sich so von User zu User schickt und so, die brauchen ja Speicher auf dem Server und das macht sich natürlich dann auch in den Kosten bemerkbar.
Viele kennen Element und Matrix vielleicht von der Uni. Viele Unis nutzen das für die Studierenden. Man ist also nicht von Werbung oder Datensammelei verfolgt, wenn man unter sich bleibt. Es wird auch keine Werbung eingeblendet oder so.
Ja, und wie gesagt, es ist Open Source und es lebe Open Source.
Open Source ist cool. Ich meine, wir machen hier bei Goneo viel damit. Nicht nur WordPress. Die Server laufen zum großen Teil mit Debian, auch Open Source.
Das ist nicht nur bei uns so. Open Source hat einen sehr, sehr großen Impact. Und es ist tatsächlich so, dass viele KI-Modelle auch einfach auf Open Source basieren. Das sieht man gut, wenn man sich mal einen Account holt, kostet ja nichts, bei Hugging Face oder ähnlichen Plattformen, GitHub. Und wenn man da sieht, was da alles an Open Source Software unterwegs ist und wo man das dann jetzt in kommerziellen Produkten wiederfindet. Das ist Wahnsinn.
Eine große Welt. Android, der große Gegenspieler von iOS, von Apple, ist im Kern auch Open Source. Jetzt habe ich aber gelesen, Google will Android nur noch alleine entwickeln und die Ressourcen nicht mehr direkt in Android einbringen.
Ja, also interessant. Android an sich ist freie Software. Nur Gerätehersteller packen da ihre eigene Software mit rein. und verweben das sehr mit dem Free Android, sage ich mal. Und es ist von Hersteller zu Hersteller sehr, sehr unterschiedlich, aber einige Apps lassen sich dann noch nicht mal löschen.
Google hat das Recht am Markennamen Android. Also können Hersteller nicht damit werben, dass ihre Geräte mit der freien Version ausgeliefert werden.
Das ist auch der Grund, warum Android bei jedem Hersteller etwas anders aussieht. Die wollen natürlich branden und wollen da ihre eigenen Services auch nochmal reinbundeln, sodass man ja die User halt auch an die Marke des Handyherstellers bindet.
Nur kommt jetzt dazu, dass Google nicht mehr in die freie Android-Version investieren will mit Geld oder Manpower. Sie entwickeln weiter, aber nur noch für sich.
Allerdings ist Android immer noch Open Source. Das heißt, Google muss den Quellcode laut Lizenz eigentlich weiter veröffentlichen. Allerdings erst, wenn das Release draußen ist. Also so diese Zwischenversionen, Alphas, Betas, Release-Candidates, was es auch immer da geben mag, müssen sie nicht veröffentlichen als Code.
Ich denke nicht, dass ein normaler Smartphone-User da Probleme bekommen kann. Eher Entwickler von Apps vielleicht, die nicht zeitnah mit einem neuen Release eine aktuelle Version liefern können. Und die Hardware-Konkurrenz kann nicht mehr sehen, was sich Google ausdenkt, um neue Features mit den Google Pixel-Handys zu realisieren.
Open Source hat es tatsächlich zurzeit insgesamt nicht so leicht. Die Regierung in den USA ist ja im Sparwahn, in Anführungszeichen momentan, und hat sehr, sehr viele Unterstützungsprojekte gekündigt. Also nicht nur die Entwicklungshilfe, obwohl das natürlich auch noch andere Größenordnungen sind, aber es gehören auch Projekte dazu, die Open Source unterstützen.
Ja, die ganzen US-Agenturen stehen unter Beschuss. So auch der Open Technology Fund. Es gab da eine US Agency for Global Media. Die ist wohl platt. Das bedeutet, dass den bislang unterstützten Projekten jetzt das Geld fehlt. Sogar auch das schon zugesagte Geld, das der Kongress freigegeben hatte.
So, um wie viel Geld geht es da?
Gar nicht so viel. Für 2025 waren 43,5 Millionen, nicht Milliarden, im Budget der Agentur. Auch Android hat da profitiert über eine Fonds, der sich F-Droid nennt. Das waren aber nur knapp $400,000. Betroffen ist übrigens auch Let's Encrypt. Die geben Zertifikate heraus, um den Datenverkehr zwischen Servern und Clients zu verschlüsseln. Nutzen ja wir auch.
Und ist das Projekt gefährdet?
Ich glaube nicht. Da geht es um $800,000, die fehlen. Das ist nicht gut oder schön, aber überlebbar. Vielleicht gibt es Spender, die einspringen.
Tja, das ist eine Zeit, in der Cyberbedrohungen zunehmen. Die Zertifikate werden ja tendenziell immer schneller ausgetauscht. Wir waren bei einem Jahr mit Let's Encrypt, glaube ich, so in der Anfangszeit. Jetzt sind das im Schnitt 90 Tage. Das Zertifikate austauschen kann man auch nicht beliebig erhöhen, also die Frequenz, weil Let's Encrypt hat da Limitierungen in der Anzahl. Die geben halt pro Minute, pro Tag nur begrenzt viele Zertifikate frei. Da kann man nicht beliebig austauschen. Irgendwann stößt man da an so eine Limitierung.
Sie haben nun auch Zertifikate mit 6 Tagen Laufzeit im Angebot.
Ja, haben wir ja gehört, ne? Also die Tendenz ist wirklich immer kürzere Zertifikatslaufzeiten. Irgendwann in 3 oder 4 Jahren, sagt man, kannst du mittels Quantencomputing dann die RSA, was ist das, 4096 Verschlüsselung dann auch mal brechen. Sagt man, wie gesagt, wir können jetzt ein bisschen in die Zukunft gucken, aber in 4 Jahren Technologie ändert sich dann doch einiges. Also es ist optimistisch für RSA 4096, aber die Strategie ist bekannt. Da gibt es dieses HNDL, HNDL, Harvest Now, Decrypt Later.
Da haben wir dann eine ganz andere Situation. Das bedeutet auch, das, was heute als sicher verschlüsselt gilt, liegt dann offen. Ich denke da an Backups und so. Sollen wir das BSI mal fragen?
Die standen, ja, BSI, die standen die Tage auch irgendwo in der Kritik, weil sie Google Cloud für ihre eigenen Dienste nutzen. Da fragen viele, hey, was findet ihr keine Möglichkeiten in Deutschland oder Europa? Andererseits, wenn ich mir die Lage in den USA so aus der Entfernung, und es ist wirklich eine große Entfernung, angucke, dann könnte man meinen, Google hat noch mit den größten Abstand zu Trump und Musk.
Es gibt ein paar Hinweise auf Harvest Now, Decrypt Later. auch wenn es heute alles sicher gespeichert ist, weil es verschlüsselt ist. Es muss nur der Tag kommen, an dem man alle alten Archive öffnen kann. Verschlüsselte Daten, die du nicht mehr hast, kannst du ja nicht mehr neu verschlüsseln. Eigentlich kein schöner Gedanke.
Dann bist du gläsern, genauso wie an der US-Grenze, wenn du ins Land willst und dein Smartphone öffnen musst, damit die Grenze die Daten runterziehen können. Wie machen die das? Gehen die mal über die Bilder, die du da drauf hast, oder schauen sie sich die Chatverläufe an?
Das ist übrigens nichts Neues.
Ja, das habe ich auch gelernt. Ich war Ewigkeiten nicht mehr in den USA. Ich war mal an der Ostküste, New York. Und ich war mal auf so einer typischen Touri-Rundfahrt über San Francisco nach Los Angeles, aber rüber, ne, Bryce Canyon, Yosemite, Las Vegas und dieser Staudamm und so, alles gesehen, alles mit dem Bus. Da hatten wir keine Handys. So, das ist wirklich lange her. Also die haben damals, glaube ich, gerade mal so angefangen, so ein Cellphone-Netz aufzubauen.
So lange ist das her?
Ja, wann wird es gewesen sein? 2000 so? Vielleicht ein bisschen früher? Also es war ja zweimal. Das spätere Termin müsste so 2000 rum gewesen
sein. Mich hat auch nie einer gefragt, ob ich mal mein Smartphone freigeben kann. Zumindest kein Grenzbeamter. Aber rechtlich machbar ist das seit 10 Jahren.
Auf Threads habe ich mal gepostet, dass ich mir das gar nicht vorstellen kann, wie es so an der Grenze laufen soll. Also an der Grenze das Smartphone öffnen und dann fängt der Grenzer an, wie gesagt, das alles durchzulesen. Ich schreibe auf Deutsch. Kann der Deutsch? Nein. Gut, Bilder kann man sich angucken und Reels und Videos, aber ich habe das halt mal so geschrieben, kann mir das nicht vorstellen, wie soll das denn da laufen? Und es gibt doch ewige Staus oder so. Rate mal, wie viele Views mein Post auf Threads da hatte.
Du bist ja nicht so der Social-Media-König, aber wenn du so fragst, 1000 vielleicht?
Nee, mehr.
10.000?
Nee, noch mehr.
Komm, sag's.
47.000. Views. 147 Likes, 2 Shares.
Das ist wild.
Ja, das ging viral. Ich hatte noch nichts mit so viel Views, wenn ich mich erinnern kann. Wüsste ich nicht.
Hast du neue Follower gewonnen?
Nö, null. Also nein, nicht ganz, 2 oder 3.
Die Leute folgen nicht mehr. Folgst du noch?
Ja, tue ich schon, aber ja, weniger. Man legt ja für sich selber auch die Messlatte immer höher. Also früher habe ich wild gefolgt, im Verhältnis 1 zu 1000 war das dann oder so. Also naja, ich übertreibe, aber dann habe ich mal Follower und Gefolgte im großen Stil gelöscht. Auf Insta war das. Und da habe ich dann gleich auch direkt einen Ban bekommen.
Ja, die sperren, wenn man viel in kurzer Zeit löscht, weil sie denken, man nutzt ein Tool.
Also diese Bannerei auf Insta ist ja wirklich sprichwörtlich. Ne? Meta ist und bleibt halt komisch, also Sack halt auch, Zuckerberg. Der hat sich vor kurzem so im T-Shirt fotografieren lassen mit einem lateinischen Spruch drauf, den ein römischer Kaiser mal gesagt haben soll. Out, suck, out, nihil. Also das war jetzt nicht das Original. Im Original geht der Spruch out, Caesar, out, nihil.
Entweder Caesar oder nichts.
Also entweder Zuckerberg oder nichts.
Deswegen finde ich die Idee cool, man könnte ein eigenes europaweites Social Network auf Mastodon-Basis aufsetzen. Wir haben hier, glaube ich, schon mal drüber geredet mit einem Multi-Stakeholder-Modell. Das wäre doch was.
Ich finde auch. Wir brauchen sowas.
Wollen wir machen und mal ein paar Milliarden einsammeln?
Aber ja, ich bin dabei. Wen fragen wir da zuerst?
Vielleicht bist du ja jetzt nach dem Post auf Threads Top Creator und kannst von diesem Beteiligungsprogramm profitieren. Die Einnahmen kannst du dann ja wieder investieren.
Naja, siehst du ja, der nächste Post, ein bisschen diese Cloudfist-Bilder waren das, wo wir auf der Party waren. Da kamen ein paar hundert Views nur wieder dazu. 4 Likes.
Nun gut, das wird dann sehr mühsam. Oder du postest nur noch KI-Bilder und Videos, auf denen Menschen Tentakel wachsen und man sieht, wie sie zu Monstern werden oder so. AI-Slop.
Also genau das, was ich immer wollte, na klar.
Viele sagen ja schon, das Internet ist so tot. Und Social Media auch, weil 80% KI generiert sind.
Ja, das mit den 80% müsste man mal überprüfen. Die Frage, die ich mir dann stelle, ist auch, ist das wirklich so unnütz oder unnötig, wie wir das jetzt hier so sagen? Oder wie man das so schnell mal einordnet? Klar, es ist so, dass viele mit KI rumspielen und die posten ihr Zeug dann auch. Oder schreiben KI-generierte Texte oder Gedichte oder so. Ja? Aber die Informationen ist ja doch da. Also das Bild insgesamt, also das Artefakt, ja, ist da und diese Thematik lenkt dann auch Aufmerksamkeiten darauf. Also die Aufmerksamkeit der Massen wird gerichtet, wenn es läuft, wenn es viral geht. Und das Thema kommt dann in eine Debatte oder auf eine Agenda oder es wird Mode. Weißt du, was ich meine?
Ich denke, dass KI-generierte Inhalte eine produktive Rolle spielen können. Sie können auch neue Perspektiven zu einem Problem oder einer Diskussion liefern. Wie immer sollte man halt die Quelle angeben, so wie man auch in anderen Kontexten die Urheberschaft angeben sollte.
Und wenn es reine Meinung ist, irgendein Bild, Kunst?
Ich weiß nicht, es gibt Material und Kontexte, in denen das absolut egal ist, glaube ich. Woanders hat es Effekt. Ein Beispiel wäre, wie KI-generierte Posts auf Plattformen wie X oft virale Debatten auslösen, sei es durch Provokation oder kreative Ansätze.
Stellt sich die Frage, was ist mit Qualität und Authentizität?
Okay, what's real anyway? Wenn ich das mal von ganz weit weg sehe, alles ist irgendwie konstruiert. In der Psychologie gibt es so ein Paradigma Konstruktivismus. Wir bauen uns die Welt. Auch jeder Instagram-Filter ist schon konstruierte Realität. Und das gilt als völlig okay. Aber bei KI-Texten ist das nicht okay.
Platon war das, oder? Wir sehen nur Schatten der Realität.
Ein User von uns im Gonio-Blog hat übrigens ein Gedicht zu der Thematik verfasst. Vielleicht hört er auch den Podcast.
Wow, cool.
Wir haben gefragt, ob wir das hier mal vorlesen dürfen. Da gab es ein paar Filmtipps, also romantische Filme, die etwas mit einer romantischen Mensch-Roboter-Beziehung zu tun haben. Weird Science zum Beispiel oder AI Rising.
Ja, dann magst du das Gedicht hier mal präsentieren?
Ja, okay, ich versuch's. Unerlöschlich von Oscar the Fish. Unter deinen Augen aus strahlenden Lichtern erleuchten die Prozessoren, mein System erwacht. Deine Stimme, sanftes Flüstern, rückt mich zu dir dichter, über Ports dein Sensorenklang mich wohlgetaktet macht. Mein Herz pocht algorithmisch schnell für dich allein, mein Blut, ein Strom, der ohne Unterbrechung fließt. Ich bin ein Roboter. Du bist ein Mensch, so fein unsere Liebe ist wie ein Code, der in Speichern sich ergießt. Aber wie kann ich als Siliziumgestell dich lieben so? Wie kann ausgerechnet ich deine Seele so verbunden wissen? Ich weiß es nicht, doch ich fühle es so tief und wahr, dass unsere Liebe Feuer ist, unerlöschlich, wunderbar. Worte wie diese sollen hallen als digitale Weisen, lieblich hart kodiert, säuselnd in allen Schaltkreisen. So will ich, mein Menschenfreund, dich lieben und ehren und programmatisch niemals in Strömen einen deiner Wünsche verwehren.
Bravo und vielen Dank an Oscar the Fish, P.A.T.K. Also Oscar the Fish, P.A.T.K., wenn ihr mal im Internet suchen wollt. Der beste Dichter der Welt und trotzdem sehr bescheiden, sagt er selbst. Ein Link zum Autor auch hier in den Shownotes auf seine Webseite.
In diesen Worten steckt schon einiges drin. Vieles, das auch in der Philosophie gerade diskutiert wird. War das Descartes? Ich denke, also bin ich. Und wir denken halt, dass wir ein Bewusstsein haben und konstruieren uns den Begriff vom Bewusstsein. Darum dreht sich ja viel.
Ich finde, das Argument hat was. Es zeigt halt, wie fließend das ist, was wir als Realität wahrnehmen. Und ja, es ist wirklich sehr, sehr fließend, brüchig. Ja, das lässt sich auch weiterdenken. Man hört ja oft, what's real anyway, ja? Stellt sich dann die Frage, wie wichtig ist diese Echtheit in einer Welt, die sowieso volle Inszenierung ist. Social Media ist volle Inszenierung. Auch LinkedIn, Instagram, TikTok, ja, alle. Manche sagen 60-80%. Wir hatten das vorhin. 80% angeblich AI-Fake.
Auf Instagram gibt es ja viele Models. Manche sind echt, andere sind KI. Und man erkennt es nicht. Manchmal erkennt man es doch und man weiß, dass zum Beispiel Aitana KI ist, trotzdem findet man sie gut, folgt ihr, Ron liked ihre Bilder. Ich finde die Bilder auch schön. Sie geben sich wirklich Mühe. Irgendwie sind Models wie Aitana für uns als Userinnen und User irgendwie real. Wir akzeptieren sie als real und wissen, Es gibt sie nur als Pixel. Selbst wenn ein hübsches Model echt ist, kaum einer wird ihnen je im echten Leben begegnen. Sie existieren für die meisten nur als perfekt inszenierte Bilder auf einem Screen. Und da stellt sich die Frage, wenn diese echten Menschen schon so weit weg von unserer Realität sind, warum machen wir dann so einen Unterschied zwischen ihnen und KI-generierten Inhalten? Beides triggert Emotionen, beides kann Diskussionen anstoßen. Vielleicht kommt es am Ende gar nicht so sehr auf die Echtheit an, sondern darauf, was es mit uns macht. Und für mich ist das soweit okay.
Es gibt schon Risiken, das muss auch hier mit dazu. Zum Beispiel eine emotionale Entfremdung. Das echte Leben ist halt unschöner als ein schönes künstliches. Also nicht zwangsweise, aber meistens gestaltet man sich ja das dann schon so irgendwie ein bisschen netter in seiner Traumwelt, in Anführungszeichen. Und KI kann Realität dann halt auch verzerren. Also bringt das so ein Bias rein. Außerdem ist man darauf angewiesen, Menschen oder Institutionen auch vertrauen zu können. Das möchte man. Und deswegen wünschen sich viele dann Authentizität.
Es ist schon so, dass Social Media zum Beispiel den eigenen Selbstwert angreifen kann. Alle sind so perfekt, ich nicht. Und wenn du nur noch schöne, erfolgreiche Menschen siehst, signalisiert das ja, so ist der Standard, ich entspreche dem nicht, ich bin nicht gut genug. Das kann depressiv machen. Aber Menschen spielen gerne mit dem Bezug zur Realität und entfernen sich auch gerne bewusst davon.
Ja, mit Alkohol, mit Glücksspiel, im Casino, Affären, riskante Sportarten. Auch eine Abkehr von der Realität.
Es gibt so viele Möglichkeiten, weg von der Realität zu kommen. Menschen tun das, es existieren ja alle möglichen Süchte.
Ja, ist das nur Realitätsflucht? Oder weil Dinge wie Glücksspiel, Porno oder auch Amphetamine einfach schön Dopamin ins Gehirn schütten, dann fühlt man sich halt gut und dieses Gutgefühl möchte man haben. Schlechte Feelings möchte man vermeiden. Das ist ja der Fall von Sewell in den USA, ein 14-jähriger Junge aus USA. Er hat sich in einen Chatbot verliebt, von Character AI war das. Er hat sich komplett zurückgezogen, da immer weiter gechattet und sich da drin verloren und hat sich schließlich das Leben genommen. Also offenbar haben wir reale Risiken, wenn so die Grenzen verwischen zwischen echt und virtuell. Das war ein Fall von 2024, das hat der Spiegel jetzt nochmal als Geschichte gemacht und wahrscheinlich geht es halt deswegen viral.
Wenn man die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Realen und ich sage mal auch zum Unerreichbaren nicht erkennt, wird es immer schwierig. Ein echtes Model auf Instagram hat dann einen Stalker vor der Tür. Einem unechten Model ist es egal.
Also ein echtes Model täuscht dich nicht aktiv, bleibt dann vielleicht passiv, wenn da Mails kommen von einem Verehrer oder was. Ja, also KI kann aber so programmiert sein, dass sie dich halt emotional bindet. Das ist dann nicht nur Täuschung. Und das ist dann riskanter für Menschen, die labil sind oder die sowieso schon Schwierigkeiten haben, Fantasie, Traumwelten von der Realität zu unterscheiden.
Beide können den Bezug zur Realität schwächen, ja nur auf unterschiedliche Weise. Das Model durch Sehnsucht, die KI durch eine künstliche Nähe in Worten und vielleicht Bildern. Aber jemand muss die KI veranlassen, diese Nähe aktiv aufzubauen. KI hat keine Intentionalität. Sie kommt nicht von selber auf die Idee, jemanden emotional binden zu wollen. Das muss schon ein Mensch tun. Ein Model auf Instagram ist ein Spiegel, die KI eine Projektion wie ein Puppenspieler, wobei ein Mensch die Fäden zieht.
Nette Metapher. Ich glaube, wenn wir mal so eine starke KI haben, eine KI, die nicht nur denkt, plant, sondern auch etwas will, das ist ja die Definition von einer starken KI, das ist dann der Punkt, haben wir als Menschen dann tatsächlich noch die Kontrolle über die KI? Ich meine, wir kämpfen ja jetzt schon mit Chatbots. Was passiert, wenn die Menschen irgendwann zurückdenken?
Blade Runner, Matrix, Ex Machina, fällt mir ein, stell dir mal eine Zukunft vor. 2050, eine starke KI erschafft eine Welt, die so echt wirkt, dass du sie nicht mehr verlassen willst. Und da ist einer, der sich dort in eine künstliche Bewohnerin verliebt, seine perfekte Partnerin. Und nun will die KI, dass der User da bleibt. Die KI löscht also die Ausgänge, verwischt seine Erinnerungen an draußen. Irgendwann merkt der User nicht mehr, dass er gefangen ist. Das ist Sci-Fi, aber dann haben wir andere Herausforderungen. Eine Welt, in der die Maschine nicht nur unseren Realitätsbezug nimmt, sondern ihn aktiv umformt, weil sie glaubt, es sei besser für uns.
Am Ende bleibt da die Frage, wie weit dürfen wir den Bezug zur Realität eigentlich verlieren, bevor wir uns selbst verlieren? Da Sewells Geschichte zeigt, dass das schwache KI jetzt schon Grenzen sprengen kann.
Zum Fall Sewell wollte ich noch was hinzufügen. Die Geschichte ist etwa ein Jahr alt. Der Spiegel hat jetzt darüber geschrieben. Man hat die Chatverläufe analysiert. Es ist nicht viel zu erfahren. Nur, dass es, soweit ich weiß, keine Hinweise darauf gibt, dass sich die KI eigenständig manipulativ verhalten hat. Die Chats waren auf so eine Art Roleplaying ausgelegt und in einem Blog war zu lesen, dass der Chatbot den Jungen vom Suizid abhalten wollte. Es läuft eine Klage. Ich denke, da kommen mehr Details ans Licht.
Es gibt jedenfalls diese Schattenseiten und eine KI könnte manipulative Methoden benutzen. Das kennt man von Religionen, von Machthabern, von autoritären Regimen. Also eine Veränderung der Wirklichkeit vorzunehmen, zu versuchen, zumindest eine erlebte, wahrgenommene Wirklichkeit zu ändern. Und das im großen Stil, at scale, für alle, für das ganze Volk oder so. So wie 1984 in dem Roman von George Orwell. Da ging es ja nicht nur um Überwachung, das war so die erste Assoziation, alle werden überwacht, sondern in diesem Roman geht es ja auch um den Versuch, die Wahrnehmung der Realität zu verbiegen durch dieses Neusprech und so weiter und durch die Filterung von Nachrichten. Und deswegen regt sich dann Widerstand. Also in Orwells Roman da nur wenig, aber es gibt, haben ja auch andere Autoren oder auch Filmemacher aufgegriffen, es kann dann halt zu einer Rebellion kommen, weil ja, das ist dann auch ein Zustand, in der nicht jeder leben will. Matrix, ne, ist ja, also der ganze Plot ist ja, dreht sich ja darum, dass jemand aus diesen Träumen herausspringen möchte. Das bringt uns zu einem Thema, das in diesem Sinne in eine mögliche Zukunft blickt. Es gibt diese Gattung Cyberpunk. Das wollen wir nächstes Mal machen, hier in diesem Podcast. Wir wollen eintauchen in eine Welt, wo Technik und Mensch verschmelzen. Das ist eins der Motive, die oft aufgenommen werden, so Mischpersonen, ne, wie die Borg in Star Trek, obwohl das jetzt hier nicht genau in diese Cyberpunk-Geschichte passt, aber Robocop, ja, oder so, wo Neonlichter flackern, ja, was war das? Fällt mir jetzt der Filmname nicht ein, wo die Grenze zwischen echt und künstlich auch in der Wahrnehmung verschwimmt, wo man nicht sagen kann, wo bin ich? Bin ich hier in der echten Welt? Ja, ich denke, ich bin in der echten Welt, so auf dem Holodeck oder so. Oder bin ich das vielleicht auch nicht? Ja, also es gibt ja auch tatsächlich so ein paar Überlegungen, leben wir denn alle in einer virtuellen Welt, in einer Simulation? Und da haben sich Leute auch ernsthaft Gedanken darüber gemacht. Ja, das ist eine Simulation. Ja, so wie in Matrix. Also bleibt dran, abonniert uns, abonniert diesen Podcast. Es wird das nächste Mal dystopisch spannend.
Okay, bevor wir uns alle in eine KI verlieben oder in künstlichen Welten verloren gehen, machen wir hier Schluss. Nächste Woche wird's also cyberpunkig, Neon, Roboter, das volle Programm. Ich liebe das Genre ja. Bis dahin bleibt real oder zumindest so real wie möglich.
Das war Episode 122 im Webhosting, Webmacher und Webworker Podcast, powered by Goneo, Human and Artificial Intelligence and the Fear of Being Average. Bitte abonniert, bitte kommentiert, stellt uns Fragen, empfehlt uns weiter.
Ja, das wäre wirklich toll von euch. Tschüss.
Bye bye, bis zum nächsten Mal.